man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien zumindest dazu verpflichtet sind, so diskriminierungsfrei wie möglich zu berichten. Diskriminierungsfrei bedeutet also auch, möglichst inklusiv für alle betreffend zu formulieren. Jetzt hat sich aber aus der psycholinguistischen Forschung einfach sowohl in der Schriftsprache, also beim Schreiben, ne, wenn ich jetzt einen Nachrichtentext lese in der Zeitung oder wenn ich ihn höre, gezeigt, wenn ich da jetzt nur das generische Maskulinum verwende und danach mal frage, wie hoch schätzen Sie denn den Frauen- und Männeranteil ein, dass das generische Maskulinum im Vergleich zur Gendersprache eben einen deutlichen Vorteil für die männliche Bevölkerung bewirkt. Also dass tatsächlich so ein Male-Bias, würde man sagen, da entsteht, ganz unbewusst. Und das Problem ist jetzt aber eigentlich, dass eben das Gendern so emotional aufgeladen ist und so viel Befindlichkeiten und auch Ablehnung erfährt in der breiten Mehrheitsgesellschaft, also der Rezipierenden im Endeffekt der Öffentlich-Rechtlichen, dass die Medien so ein bisschen vor dem Dilemma stehen, gendern zu wollen und eigentlich auch zu müssen, weil die Sprachforschung eben zeigt, sie müssen das tun, aber ihre HörerInnen das eben auch nicht wollen und sie gleichzeitig eben auch diese Markt theoretische Funktion haben, ne? Also sie wollen ja ihre HörerInnen an ihren Sender gern binden, gewöhnen, die da häufig mit drin haben. Ja, und das ist im Endeffekt das Dilemma gewesen, warum die Medien damit so ein Problem haben.
Warum habt ihr euch jetzt genau Radionachrichten ausgepickt?
Das hatte mehrere Gründe. Einerseits muss man ja immer bei einer Forschungsarbeit möglichst genau den Forschungsgegenstand eingrenzen, dass man es eben gut messen kann, dass nicht zu viele Gegenstände gemessen werden und verzerren. Und ich bin aber eigentlich drauf gekommen, weil ich irgendwann mal, lag Ende 2019, glaube ich, so zu Hause auf dem Bett rum, habe so einen Deutschlandfunk-Beitrag gehört, da ging es ums Gendern und dann meinten die Moderatoren, nee, und das können wir im Radio nicht machen, das verzerrt sich ja total. Und zwei Moderatorinnen tatsächlich meinten so, doch, das müssen wir schon machen, das ist schon sinnvoll. Und wir hatten gerade im Studium uns mit einer Doktorarbeit zum Thema Hörverständlichkeit von Radionachrichten beschäftigt, also wie muss ich sprechen, dass ich möglichst gut verstanden werde im Radio. Also verstanden im Sinne von möglichst viele Infos, dass die rüberkommen. Und ich dachte mir, naja, jetzt gibt's ja schon die Untersuchung und dann könnte man ja eigentlich das einfach mal gendern beziehungsweise nicht gendern und dann mal vergleichen, ob die Leute mehr oder weniger Infos behalten. Und dann bin ich da zu meiner Professorin hingetigert, Frau Professor Dr. Ines Bose. Und sie meinte erst, naja, müssen wir mal gucken. Und dann ging das alles Schlag auf Schlag und auf einmal war es möglich, und da mitzuarbeiten.
Vielleicht kannst du nochmal erklären, was genau jetzt Hörverständlichkeit eigentlich bedeutet oder wie man das ergreifen kann oder dann auch messbar machen kann.
Hörverständlichkeit bedeutet im Endeffekt in unserem Sinne, wie viel Infos eines gesprochenen Textes wurden behalten. So kann ich es messen. Und die Art und Weise, wie ich spreche, kann eben darüber entscheiden, wie hörverständlich eine Aussage ist oder ein Text. Jetzt will ich bei Nachrichten natürlich, dass möglichst alle Infos rüberkommen. Das heißt, so ein hey, super, mega doll betonter Sprechstil wäre total hinderlich und ablenkend. Sondern wir wollen im Endeffekt einen Hauptakzent. Den häufig am Ende. Und es hat sich einfach gezeigt in dieser Doktorarbeit, dass genau diese Art zu sprechen sehr günstig ist, wenn man will, dass alle Infos behalten werden. Und wir haben genau diese hörverständliche Sprechfassung dann genommen, also dass der Text und die Art und Weise, wie es gesprochen ist, nicht verzerrt und sozusagen die Sprachvorlage, die Textvorlage nur verändert, eben verschieden gegendert. Einmal mit der Beidnennung, einmal mit diesem Glottisplosiv, dieses Innenminister Innen und einmal generisch maskulin, also klassisch in Anführungsstrichen.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Genderns, die dann auch wieder wahrscheinlich auf der einen Seite Geschmackssache sind, auf der anderen Seite sicherlich auch unterschiedliche Verständlichkeiten mit sich führen, oder?
Genau, das war im Endeffekt genau das, was wir dann quasi gemacht haben. Wir haben die Leute so eine fiktive Radionachrichtensendung dann hören lassen. Dann haben wir die Leute danach einen Multiple-Choice-Test, also so einen Mehrantwortmöglichkeiten-Test ausfüllen lassen. Und haben dann, das war dann die Aufgabe von mir im Endeffekt, die Statistik anzulegen und zu gucken, okay, unterscheiden sich diese Gendergruppen, also die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Genderformen gehört haben, jetzt voneinander statistisch bedeutsam.
Was ist denn dabei rausgekommen?
Es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass kein statistisch bedeutsamer Unterschied in meiner Arbeit zu finden war. Wir hatten 100 143 Datensätze, also 143 Personen im Endeffekt. Das generische Maskulinum, die Beidnennung und der Glottisplosiv sind nicht statistisch voneinander unterschiedlich. Wobei man das spezifizieren muss. Also wenn man jetzt den Glottisplosiv mit dem generischen Maskulinum vergleicht, direkt, das ist nicht unterschiedlich. Das ist gleich hörverständlich. Genauso, wenn man die Beidnennung mit dem generischen Maskulinum vergleicht. Spannend ist aber, es gibt einen statistisch bedeutsamen Unterschied in diesen Daten zwischen der Beidnennung und dem Glottisplosiv. Das bedeutet also, die beiden Genderformen unterscheiden sich.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Beidnennung natürlich auch immer ein bisschen einen rauswerfen kann im Verständnis von dem, was passiert, oder was war da eure Erkenntnis?
Naja, nee, es hat sich, also witzigerweise war das Beste. Also das hatte quasi die höchste Behaltensleistung und das fand ich ganz spannend und das war aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Die Beidnennung ist so ein bisschen gängiger, ne? Die gibt es schon länger als Form der Geschlechtersensibel.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht habe ich das auch gesagt, weil es natürlich umständlicher ist zu sprechen jetzt für die Sprecherin oder den Sprecher. Gleichzeitig ist es natürlich, wie du sagst, irgendwie tradierter, im Gegensatz zu diesem Binnen-I, wie es ja auch genannt wird, sozusagen der gesprochenen Pause, die dann am Ende ja nicht nur die beiden Geschlechter meint, sondern von Aktivisten ja sozusagen auch als sozusagen inklusiver für diverse Hintergründe gesehen wird.
Ja, also das ist auch so ein spannender Punkt gewesen, auf den ich irgendwie gestoßen bin, dass also das Binnen-I ist im Endeffekt eigentlich auch eine immer noch exklusivere Sprechform als jetzt der Stern. Aber das Problem ist, dass beide diese Pause nutzen. Das bedeutet, wir haben im Sprechen ein Signal für zwei verschiedene Bedeutungen und Referenzmethoden. Ja, und im Endeffekt ist das irgendwie auch so ein Dilemma, ne? Also jetzt kann man diskutieren, ist denn die Beidnennung überhaupt geschlechtersensibel? Ne, wenn ich sage Innenminister und Innenministerin, dann habe ich irgendwie nur Männer und Frauen und alle diversen Geschlechter sind halt irgendwie raus.
Warum denkst du denn, ist es wichtig, dass gegendert wird?
Es gab einen Effekt, der mir gezeigt hat, dass das in diesen Daten, dass das Gendern im Radio auch wirklich sinnvoll ist. Wenn ich das generische Maskulinum mir angeguckt habe, nur die Daten, sich gezeigt hat, dass Männer mehr Infos erinnert haben als Frauen. Jetzt könnten irgendwelche bösen Zungen sagen, hier Geschlechterunterschiede, halte ich für Blödsinn. Meine Hypothese war da, es gibt so eine Cognitive Load Theory, quasi wie viel bin ich bereit aufzunehmen, wie viel Aufmerksamkeit widme ich einer Sache und Cognitive Involvement, das ist die Theorie, genau. Und wenn ich jetzt als weiblich gelesene Person höre ich einen generisch maskulin formulierten Text, dann gehe ich davon aus, ich fühle mich weniger angesprochen, was sich ja zeigt aus diesen psycholinguistischen Daten. Und dann stelle ich weniger Aufmerksamkeit bereit. Also das ist so ein indirekter Effekt, dass dieses Gendern in den Medien, in den Nachrichten total sinnvoll ist, dass die Leute sich angesprochen fühlen, einbezogen fühlen. Ich glaube halt generationenübergreifend auch, dass der Glottisplosiv leider noch nicht die Antwort ist.
Inwiefern gab es denn da Unterschiede zwischen den Altersgruppen? Konntet ihr da irgendwie was betrachten? Was für Gruppen habt ihr denn untersucht in eurer Untersuchung da?
Ich habe mir eben dann die Geschlechtsgruppen quasi nochmal angeguckt. Das waren dann leider auch nur männlich und weiblich gelesene Personen. Wir hatten, glaube ich, drei diverse und das konnte man statistisch dann schlecht rechnen. Wir haben dann so eine Korrelation, also Zusammenhänge mit dem Alter untersucht. Und ich hätte gedacht im Vorfeld, dass höheres Alter dazu führt, dass die Leute quasi weniger Infos behalten. Also auch einfach wegen der kognitiven Leistung, die man im Alter da irgendwie bereitzustellen. Hat sich aber gar nicht gezeigt. Auch in den Untergruppen gab es da keinen großen Effekt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir nochmal innerhalb der Gendergruppen, also innerhalb dieser Sprachform, die Geschlechter verglichen, wodurch eben dieser männlich-weiblich Unterschied beim generischen Maskulinum aufgetaucht ist. Wir haben die Voreinstellungen erhoben mit so einer Skala. Wir haben so drei Aussagen zum Gendern genommen, also zum Beispiel der Fahrer, Innenminister, das meint alles Menschen, die männlich sind. Stimmen Sie dem zu, ja oder nein? Und da hat sich gezeigt, also wenn die Leute den Glottisplosiv gehört haben in ihrer Nachrichtensendung, dann korrelierte die Voreinstellung negativ mit ihrer Behaltensleistung. Das bedeutet, je abgeneigter sie dem Gendern gegenüber waren, desto weniger Infos haben sie quasi auch behalten beim Glottisplosiv. Wo man jetzt sagen könnte, war es jetzt der Glottisplosiv oder einfach das, nee, das finde ich kacke und das hat mich abgelenkt. Und das lässt sich so aus den Daten noch nicht rauslesen.
Dass das quasi vom eigentlichen Inhalt dann einfach nur wegführt, so eine Emotionalisierung der Hörenden verursacht hat.
Genau, und das zeigt sich eben auch. Also die Stichprobe war mehrheitlich dem Gender nicht so zugewandt. Es war eine schön diverse Stichprobe. Vom Alter her vor allen Dingen gut durchmischt. Also wir haben es durch so eine Online-Befragung, so eine Online-Verteilung über ein halbes Jahr hinweg oder 3-4 Monate wirklich geschafft, jetzt nicht nur Studierende zu befragen. Ich glaube, das Durchschnittsalter war 42. Unsere Älteste war, glaube ich, 80.
Hat es einen Unterschied gemacht, wie alt die Menschen sind?
Nee. Also das Alter, man könnte jetzt noch weiter untersuchen, inwieweit hängt das Alter mit der Voreinstellung zusammen. Das wäre bei mir jetzt ein bisschen ausufernd gewesen. Da müsste man die Daten, glaube ich, nochmal ein bisschen neu aufbereiten. Aber könnte man machen mit den Datensätzen.
Was ist denn jetzt für dich der optimale Weg zwischen Hörverständlichkeit und irgendwie alle mitzunehmen in dem, was da geäußert wird und was dann am Ende auch verstanden wird?
Eigentlich hätte ich mir gewünscht, am Ende so einen Schlusssatz zu schreiben. Und deswegen müssen wir das und das verwenden, damit es hörverständlich ist. Ja, und jetzt eben durch diese ganzen verschiedenen Einflüsse von Befindlichkeit, von Geschlecht, also diese Subgruppen, die so unterschiedlich auf die Sprache reagieren, im Sinne der Hörverständlichkeit als Radiomachende zum Beispiel, würde ich empfehlen, hängt es wirklich davon ab, so ein bisschen zu entscheiden, was ist denn das Klientel, was ich bedienen will. Also angenommen, ich merke, dass meine Hörerinnenschaft mehrheitlich aus Männern Mitte 50 besteht, würde ich den Glottisplosiv vermutlich nicht benutzen, wenn ihm mir aber Gendern am Herzen liegt, dann auf die Beidnennung oder so Neutralisierung zurückgehen. Das wäre spannend, das noch weiter zu unterforschen. Also wenn ich so Studierende diese Partizipform benutze, die haben wir leider nicht mit untersucht. Aber das fände ich eigentlich cool, wenn da jetzt noch eine zweite Arbeit irgendwie zugemacht werden würde, die sich mal nur mit diesen Neutralisierungen beschäftigt. Zeigt sich so der Trend, dass die so unauffällig und trotzdem möglichst gendergerecht wie möglich sind. Also ich glaube, das wäre der beste Kompromiss. Und aktuell muss man halt leider sagen, so wie es weiter gerade läuft, die Medienanstalten, die alle selber entscheiden, glaube ich, die müssen gucken, wen sie ansprechen, hauptsächlich.
Genau, ich habe mich gerade gefragt, welche Radiosender in Deutschland jetzt irgendwie tatsächlich so Wert auf das Gendern legen und ob die meisten nicht auch genau bei dieser Beidnennung halt stehen bleiben und inwiefern dann irgendwie teilweise auch AutorInnen abhängig manche dann dieses Binnen-I oder den Gottesplosiv verwenden und das dann irgendwie so eine persönliche Vorliebe ja auch bleibt. Ne?
Es gibt immer so Leitlinien, irgendwie geschlechtersensibel zu formulieren, aber niemand sagt so richtig, was sie machen sollen. Also der Glottisplosiv wird oft nicht empfohlen. Auch ich glaube, die einzigen, die es machen, ist Radio Fritz. Und dann einzelne ModeratorInnen, die eben sagen, ich will es aber machen. Es steht allen frei im Endeffekt. Mhm. Und die Leitlinien sind aber häufig von den Medienschaffenden und auch gerade im Radio eher bei der Beidnennung, Neutralisierung, neutrale Satzstellung zu verwenden.
Diese Neutralisierungsformen sozusagen Studierendenschaft, die vielen Dank für das Gespräch, Christoph.
Gerne.
Und wir hören Musik von Martin Dettig und Miguel Mena, 6EE-Rap. Und da ist jemand gesampelt, der sich, glaube ich, noch keine Gedanken zum Gendern gemacht hat. Tatsachen.